Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
The Report ist einer der Filme, die von einem Streamingdienst gekauft wurden, aber zuvor noch ins Kino kommt. Am Donnerstag läuft The Report mit Adam Driver in der Hauptrolle bei uns in den Kinos an und dann Ende November kann man ihn bei Amazon Prime sehen. Es ist ein Thriller, der auf wahren Begebenheiten beruht. Er erzählt die Geschichte, wie der sogenannte Folterbericht entstand, der die umstrittenen Verhörmethoden der CIA in der Bush-Ära nach den Anschlägen vom 11. September 2001 untersuchte. Die US-Senatorin Dianne Feinstein, ab 2009 Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, beauftragt darin ihren Mitarbeiter Dan Jones mit den Recherchen.
Morgen, Dan.
Guten Morgen, Frau Senatorin.
Haben Sie gelesen, was heute in der New York Times steht?
Die CIA Aufnahmen von Verhören von Al-Qaida-Häftlingen vernichtet.
Ich möchte, dass Sie genau herausfinden, was die haben und alles Wort für Wort lesen.
2014 kam der Bericht dann schließlich raus, tausende von Seiten lang. Und Susanne Burg ist bei mir im Studio. Scott Burns, der Regisseur, war ja eigentlich Drehbuchautor, lange Zeit für Steven Soderbergh vor allem. Side Effects, die tödlichen Nebenwirkungen hat er da geschrieben. Oder eben auch den neuen Film, Die Geldwäscherei. Jetzt also sein eigener Film. Hier hat er übrigens auch das Drehbuch geschrieben. Wie hat denn Scott Burns diesen trockenen Bericht in einen zweistündigen Spielfilm gepackt?
Ja, das ist wirklich nicht ganz banal, denn Jones hat 7 Jahre an diesem Bericht gearbeitet. Es muss wirklich eine sehr aufwendige und kleinteilige Puzzlearbeit gewesen sein. Dan Jones war vor ein paar Wochen zusammen mit dem Regisseur und den Darstellern in Toronto beim Filmfestival und da hat er noch mal kurz die Dimension des Ganzen in Zahlen gepackt. Ich glaube, bei dem Film geht es wirklich um den Bericht selber, sagt er. Es ist ein 6.700 Seiten langes Geheimdokument mit 38.000 Fußnoten. Ich habe das Ganze dann nochmal so gut ich konnte zusammengefasst. Dabei sind 525 Seiten mit 2.700 Fußnoten und Schwärzungen herausgekommen. Und Scott Burns hat daraus ein Drehbuch gemacht, bei dem es um den Bericht geht und um den Kampf der Senatoren, diesen Teil der amerikanischen Geschichte publik zu machen. Soweit also Dan Jones, also eine ziemliche Herkulesaufgabe. Aber das Tolle ist, wie ernst und gewissenhaft Scott Burns vorgeht. Der Film macht gleich am Anfang klar, er hält sich nicht mit Nebenschauplätzen wie Beziehungen auf, die unter der Arbeit leiden. Dan Jones hat kein Privatleben im Film und wird es auch nicht haben. Es geht ganz alleine um diesen Prozess des Aufarbeitens.
Ein Mann, der auf Akten starrt, das könnte so der Untertitel des Films sein. Ich habe am Anfang gesagt, The Report ist ja, wenn man schon nach Genre-Regeln gucken möchte, ein Thriller, aber eben keiner, wo es eine Verfolgungsjagd gibt oder spektakuläre Action-Szenen. Wie inszeniert denn Scott Burns seinen, ja, Thriller?
Ich würde sagen, es ist ein Recherche-Thriller, ja. Aber im besten Sinne. Es sind selten so spannend die Komplexitäten einer solchen Recherche im Film dargelegt worden, finde ich. Also, es beginnt, Dan Jones übernimmt den Job, Präsident Obama ist an der Macht. Dan Jones bekommt ein Büro im Keller zugewiesen, ohne Internetzugang und Drucker. Alles ist im Film so in kaltes Licht gehüllt. Zusammen mit ein paar Mitarbeitern beginnt er zu recherchieren, was die CIA nach 2001 gemacht hat, wie sie dieses Programm für, wie sie es nannte, erweiterte Verhörmethoden, was nichts anderes heißt als Folter, auf den Weg gebracht hat. Er findet heraus, dass die CIA 2 Psychologen angeheuert hat, die keine Erfahrung mit Verhören hatten, die 8 Millionen US-Dollar bekamen, um Verhörmethoden zu entwickeln wie Waterboarding, Schlafentzug, Demütigungsschläge oder stundenlange laute Heavy-Metal-Musik, um Geständnisse aus vermeintlichen Terroristen zu erpressen. Immer wieder wurde dann gefoltert, exzessiv, wie in einer Szene herauskommt, nämlich als Dan Jones mal wieder seiner Chefin berichtet, der Senatorin Dianne Feinstein, im Film gespielt von Annette Bening.
Nachdem er 183 Mal mit Waterboarding gefoltert wurde, alles, was er ihnen gegeben hat, war entweder gelogen oder etwas, was sie längst gewusst hat.
Wenn etwas angeblich so gut funktioniert, warum ist es dann nötig, es 183 Mal durchzuführen?
Diese Frage werden sich hoffentlich viele stellen, wenn der Bericht erscheint.
Und im Film ist es so, denn Jones' Büro wird immer voller mit Akten und gelben Zetteln an der Wand. Dieses Büro wird immer mehr sinnbildlich für sein Gehirn. Er gräbt sich ein und wir graben uns mit ihm zusammen ein. Daraus bezieht der Film seine Spannung und natürlich auch aus der Spannung zu den Kräften, die dagegen arbeiten, vorrangig eben die CIA.
Jetzt muss Scott Burns das ja natürlich noch erzählerisch aufarbeiten. Das macht er auch mit Rückblenden. Das ist eine sehr komplexe Struktur. Der Film kommt erst so echt nüchtern daher, so bürokratisch müsste man ja fast schon sagen. Aber dann gibt es ja auch Rückblenden zu auch den Folterszenen. Aber auch die sind jetzt nicht übermäßig dramatisiert und haben eigentlich keine Schockmomente.
Ja, ich finde, sie sind schonungslos und brutal. Man sieht nackte Männer auf Betonböden, denen gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf Wasser eingeflößt wird. Aber das wirkt, wie du schon sagst, nie überdramatisiert, sondern eigentlich immer, um zu zeigen, welche Dimension diese Foltermethoden hatten und warum Dan Jones und seine Kollegen es für notwendig erachtet haben, die CIA zur Rechenschaft zu ziehen. Und abgesehen von den rechtlichen und ethischen Fragen, die Folter mit sich bringen, stellt der Film auch ganz grundsätzlich die Sinnhaftigkeit von Folter in Frage. Adam Driver, der ja Dan Jones spielt, sagt dazu: Für mich war es am schockierendsten, sagt er, dass die CIA überhaupt diesen Schritt hin zur Folter unternommen hat, wo es doch schon seit langer Zeit die Erkenntnisse gab, dass Folter keine Geständnisse hervorbringt. Es ist so, als würde jemand sagen, lass uns Autos mit Reifen aus Würfeln bauen und alle machen mit, auch wenn jeder weiß, dass das sinnlos ist. Der Film hat dann auch zwei kleine Seitenhiebe gegen Catherine Bigelows Film Zero Dark Thirty und gegen die Serie 24 mit Jack Bauer als Weltenretter, die ja beide dem CIA und letztlich auch dem Regierungsmythos aufgesessen haben, dass Folter etwas bringt und wichtig sei, um die Nation vor gefährlichen terroristischen Anschlägen zu retten.
All diese Vorgänge, die der Film schildert, spielen ja noch unter der Präsidentschaft von George W. Bush. Der Film hätte daher auch durchaus so eine Art, ja, linksliberale Moralpredigt werden können, gerade weil wir wissen, dass Hollywood ja durchaus eher linksliberal ist. Ist es letztendlich aber doch nicht geworden. Und bevor du antwortest, wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, wo im Weißen Haus jemand anderer sitzt, der jetzt gerade auch einen Untersuchungsausschuss am Hals hat, ne?
Ja, der Untersuchungsausschuss wird ja während der Obama-Ära ins Leben gerufen. John Hamm spielt Dennis McDonough, den außenpolitischen Berater der US-Regierung unter Obama. Er macht im Film keine gute Figur, denn das Weiße Haus will die Vorgänge unter den Teppich kehren. Obama hat sich Überparteilichkeit auf die Fahnen geschrieben und da passt es eben nicht, der alten Bush-Regierung an den Karren zu fahren. Also der Film spricht damit nicht Parteipolitik an, sondern eher größere Fragen, ja, fast des ethischen und moralischen Selbstverständnisses einer Nation. Wie geht man um, wenn einer Nation Unrecht passiert? Begibt man sich auf das Niveau derer, die einem Unrecht angetan haben? Oder nimmt man die Verfassung und die Gesetze ernst? Und selbst dann, wenn ein Geheimdienst oder Regierung Unrecht begangen haben, wie geht das politische System damit um? Und The Report zeigt eben die Möglichkeiten und Schwierigkeiten im US-amerikanischen Polizsystem, solche Vorgänge aufzuarbeiten. Regisseur Scott Burns hat das Ganze im Gespräch auch in diesen größeren Zusammenhang gestellt. Als es noch relativ am Anfang darum ging, dass die CIA die Folteraufnahmen zerstört hat, sagt Burns, da hat der Senatsausschuss 11-1 dafür votiert, weiterzumachen mit den Untersuchungen. Heute gibt es wohl nichts, bei dem das Ergebnis ein 11-1-Votum hervorbringen würde. Der politische Apparat ist gelähmt, nichts bewegt sich. Ich will die Menschen daran erinnern, dass es eine Zeit gab, in der Politiker ein Problem über ihre Parteizugehörigkeit gestellt haben und an einer Lösung interessiert waren. Das hat Scott Burns im September gesagt. Seitdem hat sich so ein bisschen was getan, glaube ich, denn das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hat ja so ein bisschen an Momentum aufgenommen. Aber die Frage ist natürlich nach wie vor, wie viele Politiker werden ein Problem über die Parteizugehörigkeit stellen? Alleine in dieser Hinsicht ist The Report schon ein außerordentlich spannender Film. Und unterscheidet sich auch von den vielen Filmen, die in letzter Zeit immer wieder herauskamen und auch noch kommen, bei denen es um Whistleblower geht. Official Secret ist ein solcher Film, der in 2 Wochen ins Kino kommt. In The Report gibt es eine Szene, in der sich Dan Jones mit einem Reporter der New York Times trifft und überlegt, ihm den Bericht zu geben. Aber er entscheidet sich dagegen. Es ist eine Entscheidung für das politische System und nimmt damit auch das ganze politische System mit in die Pflicht, statt die Diskussion bei Whistleblowern darum kreisen zu lassen, ob der Einzelne nun ein Held ist oder ein Verräter. Also von der dramatischen Narration her ist The Report viel spannender und viel komplexer als so ein klassischer Whistleblower-Film.
The Report, politisch spannend ab Donnerstag in den Kinos und dann ab Ende November bei Amazon Prime.